Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Hallo und herzlich willkommen zu Fellner Live. Heute mit Kai-Jan Greiner von der SPÖ. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Greiner, es gibt einiges zu besprechen mit Ihnen in den kommenden Minuten. Kommen wir ganz zu Beginn zu einem Prozess und zu einem Urteil, über das ganz Österreich auch noch Tage danach spricht. Das Kurzurteil, 4 Stunden wurde er befragt im Urausschuss. Damals waren Sie auch dabei. Das war im Juni 2020. Es gab 108 Seiten Anklage, 30 Zeugen, 12 Verhandlungstage plus dann noch die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht, tausende Medienberichte und schlussendlich gab es einen Freispruch. Es gab viele Anwälte, wie beispielsweise Manfred Einäther, die gemeint haben, die Anklage, die sei überzogen, das sei normalerweise ein Pimpelverfahren aufgrund des Delikts, oder Robert Kehrt, der Professor für Wirtschaftsstrafrecht, der gemeint hat, es wird normalerweise nie so ein Aufwand bei diesem Delikt betrieben, wenn es um Falschaussagen geht, das wäre normalerweise in wenigen Stunden abgeurteilt. Sind das berechtigte Einwände, ist der Prozess und all das herum vielleicht zu lange geführt worden, hätte man das kürzer machen können?
Also meine Erfahrung ist auch, dass normalerweise, wenn es um falsche Zeugenaussage geht, das relativ schnell erledigt wird. Aber wenn die Person Bundeskanzler war, dann gelten halt, dann muss halt alles durch den Weisen Rat und muss alles 7-mal geprüft werden. Ich glaube, Kurz hat auch einen gewissen Aufwand betrieben mit irgendwelchen dubiosen Russen, die irgendwo bei einer Botschaft irgendwas unterschrieben haben und dann bei der Einvernahme zurückgerudert sind. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht in meinem Fokus. Ich beobachte das, was auf Gerichten passiert, möglichst oder nicht besonders genau. Diese Zahlen, Daten, Fakten, die Sie da genannt haben, kenne ich gar nicht. Das, was ich beruflich mache, ist Abgeordneter sein und da geht es um politische Verantwortung und nicht um strafrechtliche oder rechtliche Verantwortung. Dafür sind einfach andere zuständig, Staatsanwälte, Richter und so weiter. Und die machen ihren Job und aufgrund der Gewaltenteilung enthalte ich mich in der Regel immer möglichst Gerichtsurteile zu kommentieren, jedenfalls öffentlich. Natürlich habe ich wie alle Menschen in Österreich eine Meinung dazu, aber als Abgeordneter kann ich eigentlich nur dasselbe sagen, wie ich vor einem Jahr gesagt habe, als er schuldig gesprochen wurde, beim selben Delikt, nämlich, dass das ein kleiner Nebenaspekt ist der gesamten rechtlichen Aufarbeitung der Ära Kurz und dass ich befürchte, dass die uns noch viele Jahre beschäftigen wird, oder die Gerichte, mich ja gar nicht so sehr, aber die Gerichte noch Jahre beschäftigen wird, genauso wie die Ära von Schwarz-Blau 1, also diese Schüsselregierungen ja auch bis vor wenigen Monaten noch quasi die Gerichte beschäftigt haben, als dann Grasser, glaube ich, letztinstanzlich zu 4 Jahren Haft verurteilt wurde. Wir werden das alle in ein paar Jahren sehen, was am Schluss rauskommt. Ich habe das, hab das beobachtet, ja.
Aber Gerichtsverfahren gegen Sebastian Kurz wird es ja auch geben in nächster Zeit, das werden wir auch natürlich mit.
Ich glaube, da gibt es noch nicht einmal eine Anklage, aber das sagen die Leute, die sich da täglich damit beschäftigen, sagen, es wird zu einer Anklage und zu einem Prozess kommen. Ich kenne natürlich die Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorgelegen sind, sehr gut und habe deswegen eine Meinung dazu. Aber wie gesagt, das ist meine Arbeit, ist politische Verantwortung und nicht Strafrecht.
Zum Urausschuss kommen wir noch im Laufe des Gesprächs. Ich möchte mit Ihnen gern noch zum gestrigen Statement von Sebastian Kurz kommen. Er hat ja hier auch hinsichtlich der politischen Kultur gemeint, es sei oft nicht der Wettbewerb der besten Ideen, sondern es ginge vielen um Skandalen und auch um Anzeige. Ist das eine Kritik, wo Sie sich persönlich ja auch betroffen fühlen in den Worten, die der Bundeskanzler gewählt hat? Er hat ja gemeint, es würde hier immer wieder die Anzeige als Mittel gewählt werden und nicht so sehr der politische Diskurs.
Da muss man mal sagen, erstens, die Institution Parlament hat 3 Aufgaben. Ich bin ja nur einer von 183 Abgeordneten dort, aber die 3 wesentlichen Aufgaben sind die Gesetze beschließen, das ist etwas, da kann es nur um die besten Ideen gehen, die Budgethoheit auszuüben, das heißt, am Ende des Tages entscheidet das Parlament, wie viel Geld ausgegeben werden darf, wie viel Geld die Regierung ausgeben darf, da kann es auch immer nur um die besten Ideen gehen. Das dritte ist die Kontrolle der Regierung. Da geht es offenbar nicht um Ideen, sondern das ist ja nach hinten schauen, was die Regierung gemacht hat. Wir dürfen ja gar nicht begleitende Kontrolle machen. Wir dürfen ja immer nur abgeschlossene Vorgänge, das heißt, wir dürfen nur zurückschauen, was die Kontrolle betrifft. Bei der Kontrolle geht es nicht um die besten Ideen, nein. Da geht es darum, um zu schauen, ob, sage ich einmal, die Regierung die Gesetze ordentlich vollzieht oder nicht. Und das hat wenig mit Ideen zu tun, sondern einfach mit Kontrolle.
Mhm. Aber haben Sie das Gefühl, dass es da von Kurz oder auch von Elisabeth Köstinger, die hat sie gestern auch sehr angegriffen, dass es da immer wieder so eine Art Match nach wie vor gibt?
Ach ja, schauen Sie, der Herr Kurz hat jahrelang behauptet, ich hätte ihn angezeigt wegen dieser Falschaussage, was ich nicht getan habe. Ich habe mir nochmal angeschaut, die Sachverhaltsdarstellungen, das sind ja keine Anzeige, sondern Sachverhaltsdarstellungen. Und wenn man sich ansieht, welche ich da gemacht habe, ja, da habe ich einige gemacht, die versteht man nicht auf den ersten Blick. Weil wenn wir draufgekommen sind, dass zum Beispiel Akten und Unterlagen meiner Meinung nach sogar widerrechtlich der Staatsanwaltschaft vorenthalten werden durch die Regierung, und ich hatte die zufällig, naja, dann habe ich die in ein Kuvert gepackt, habe draufgeschrieben Sachverhaltsdarstellungen, bitte um strafrechtliche Prüfung, und habe es der zuständigen Staatsanwaltschaft geschickt, damit die ihre Arbeit machen können. Es ist ja so, dass oft versucht wurde, Staatsanwalten vom Ermitteln abzuhalten, indem man ihnen einfach nicht die geforderten Unterlagen übergibt. Obwohl Gerichte schon festgestellt haben, es muss übergeben werden. Das war ja eines der großen Kritikpunkte an der Art und Weise, wie hier von Regierungsseite umgegangen wurde mit der unabhängigen Justiz. Und ich gebe zu, da habe ich Sachen in ein Kuvert gesteckt, öfters einmal, und habe es der Staatsanwaltschaft geschickt, weil ich auch der Meinung bin, dass es schon auch zu meinen Aufgaben gehört, dass wenn ich mitbekomme, dass hier meiner Meinung nach widerrechtlich die Staatsanwaltschaft nicht die Unterlagen bekommt, die sie braucht, um zu prüfen überhaupt, gibt es hier einfach ihre Arbeit zu machen, ich habe da kein Problem damit, wenn jemand sagt, das ist schlechte Politik. Ich habe damit nie Politik gemacht. Ich habe das ja nicht veröffentlicht oder habe irgendwie irgendwas dergleichen gemacht. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass sowohl der Herr Kurz als auch die Frau Köstinger nicht total zufrieden mit meiner Arbeit waren. Nicht alleine mit meiner Arbeit, aber unter anderem mit meiner Arbeit, weil natürlich hier ganz Österreich gesehen hat, was hinter den Kulissen passiert ist. Also wenn vorne hier der Herr Kurz in wohlgewählten Worten und mit einer schönen Frisur gesprochen hat.
Beim U-Ausschuss für
nicht
dich zu
beim U-Ausschuss, sondern meine, im Fernsehen oder was auch immer in der Politik. Dann hat man gesehen, was er in Wahrheit gemacht hat. Zum Beispiel alleine, wie er 2017 agiert hat, das ist einfach wunderschön dokumentiert. Kern, Mitterlehner haben Kompromisse gefunden, haben gesagt, ja, wir bauen die Kinderbetreuung in Österreich auf. Was hat Kurz im Hintergrund gemacht? Nicht in der Kamera, sondern im Hintergrund hat er gesagt, das ist ganz schlecht. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Er will keine Lösung, er will keinen Kompromiss.
Ist auch verschriftlich.
Ja, das ist alles schriftlich. Er will keine Lösung, er will keinen Kompromiss. Und in der Zwischenzeit wissen wir ja wieso. Er wollte in der ÖVP die Macht und die bekommt er in Österreich, und die bekommt er nur, wenn er sagen kann, es geht nichts weiter. Und er war aber derjenige, der dafür gesorgt hat, dass nichts weitergeht. Kern, Mitterlehner hatten Einigungen, Schelling, damaliger Finanzminister, war dabei, und die wollten das umsetzen. Und der Kern hat vor allem mit Hilfe von Sobotka versucht, diese Sachen erfolgreich diese Sachen verhindert. Also er hat für den Stillstand gesorgt, wo er nachher gesagt hat, bisher war Stillstand, ich überwinde jetzt diesen Stillstand. Jetzt hat man gesehen, dass er eigentlich die Ursache des Stillstands war. Mhm. Und die ganze Zeit hat man gesehen, warum, also durch die Arbeit nicht nur des Untersuchungsausschusses, sondern von anderen wichtigen Institutionen auch, die ja genauso angegriffen und diffamiert wurden, nicht nur ich als Person, ja auch andere Abgeordnete, die einfach ihre Arbeit gemacht haben, aber auch andere Institutionen wie Staatsanwaltschaften, Gerichte und so weiter, sind ja genauso diffamiert worden, dass die quasi irgendwie parteipolitisch agieren würden, nur weil sie aufgedeckt haben, was er gemacht hat.
Jetzt gab es aber an der WKStA natürlich zuletzt auch Kritik von einigen. Ilse Wrabel-Sander hat gemeint, der Rechtsstaat ist kein Fußballspiel, wir spielen kein Match gegen Angeklagte. Bis zum Februar gab es rund 10.000...
Das ist die Leiterin der WKStA?
Genau, die Leiterin, ja. Genau, das müssen wir ja dazu sagen, dass man sich auskennt. Es gibt 10.000 Verfahren, 960 sind dazugekommen und man ist an 2/3 aller Großverfahren beteiligt, hat 47 Staatsanwälte aktuell, 10 Wirtschaftsexperten und 15 IT-Experten. Reicht denn das eigentlich aus, um derart viele Verfahren zu führen? Oder hat die WKStA vielleicht auch hier ein bisschen ein Problem, weil doch Personen oft wechseln und die Zahlen hören sich jetzt nicht zumindest danach an, als wäre man da besonders gut bestückt?
Von den Ressourcen her, also dass da zu wenig Personal ist und dergleichen. Den Eindruck habe ich auch. Ich habe aber auch gesehen, dass die vorige Justizministerin hier darauf geachtet hat, dass die Justiz nicht den stillen Tod stirbt, den der Jablona, der ja kurzzeit Fachjustizminister war, hier gesehen hat. Ja. Der hatte gesehen, dass, also wenn das so weitergeht, dann stirbt die Justiz den stillen Tod. Und ich hatte durchaus den Eindruck, dass die Justizministerin Sadic dafür gesorgt hat, dass die Staatsanwaltschaft arbeiten kann. Aber ich bin nicht der Experte für die Staatsanwaltschaft. Da müssten Sie mit der Justizministerin reden. Aber was ich auch weiß aufgrund der Budgetpolitik ist, dass wir jedenfalls in diesem Bereich, obwohl wir überall sparen müssen, jedenfalls dort nicht sparen können, weil die wirklich am Limit sind. Aber andererseits muss man halt sagen, den großen Ausbau wird es jetzt auch nicht geben, einfach weil das Geld nicht da ist.
Kommen wir zum U-Ausschuss. Sie sind, glaube ich, seit dem Jahr 2007 dort immer wieder zugegen gewesen. Es hat unglaublich viele U-Ausschüsse gegeben. Wir wissen vom letzten U-Ausschuss, da gab es immer wieder Personen, die sich entweder sehr oft entschlagen haben oder gar nicht gekommen sind. René Benko allein im April des vergangenen Jahres hat sich, glaube ich, dreimal entschuldigt, hat dann eine Geldstrafe von 1.500 Euro bekommen. Thomas Schmidt hat einmal 6.000 Euro erhalten. Am letzten Tag bei dem einen Untersuchungsausschuss, es hat zwei gegeben, haben etliche Personen abgesagt oder sind nicht gekommen. Ist so etwas auch aufgrund des Urteils jetzt gegen Sebastian Kurz zu befürchten, dass in künftigen U-Ausschüssen Personen dann lieber gar nicht kommen und eine Geldstrafe zahlen, die jetzt für die meisten wahrscheinlich leistbar ist?
Naja, aber die wurden dann auch vorgeführt. Also gerade der Herr René Benko oder der Thomas Schmidt wurden ja, also der Thomas Schmidt ist dann freiwillig gekommen, aber da war ja die Vorführung und der Herr Benko ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, also man hat ihn nicht gesehen, dass er vorgeführt wird, aber es war klar, er muss erscheinen. Nein, der Untersuchungsausschuss ist schon ein mächtiges Instrument, weil da die Botschaft auch sehr klar war, auch wenn man René Benko heißt, kann man sich nicht davor drücken zu kommen. Und dann zu sagen, ach, ich zahle doch aus der Portokasse irgendeine Beugestrafe. Er musste am Schluss erscheinen, er ist auch erschienen und man muss auch sagen, dass er dort wesentlich mehr Fragen beantwortet hat, als er wahrscheinlich hätte müssen. Aber das ist ja seine Entscheidung und er war ja auch anwaltlich beraten, wo er da was sagen kann oder nicht. Aber wahrscheinlich hätte der Ausschuss auch die eine oder andere zusätzliche Entschlagung akzeptiert, weil wir eben uns achten müssen, dass wir Grundrechte wahren. Das heißt, wenn jemand gegen jemanden ermitteln wird, dann muss er sich hier nicht selber belasten. Und an das halten wir uns auch. Und deswegen haben wir ja Verfahrensrichter und Verfahrensanwälte, die auch noch unterstützend dabei sind, damit ja die Grundrechte der Auskunftspersonen gewahrt bleiben.
Aber jetzt erinnert man sich natürlich an Fälle wie an Gernot Blümel vor einigen Jahren, der sich da rund 70 Mal entschlagen hat.
Ja, über 80
Mal. Oder 80 Mal, ja. Ja. Aber ist das zu befürchten?
Er hat sich nicht entschlagen, er konnte sich nicht erinnern.
Oder sich nicht erinnern kann, weil die Taktik kann man
ja
dann...
Ja, aber die gab es ja immer schon, das ist ja nicht neu. Also der Herr Blümel war ja vor 4 Jahren hat er das gemacht, da gab es ja das Urteil von vor 2 Tagen nicht. Mhm. Also, dass ich immer wieder... Bei meinem allerersten Untersuchungsausschuss 2007, da ging es um den sogenannten Bankenuntersuchungsausschuss. Ja, da hat man immer wieder mit Auskunftspersonen zu tun, die sich nicht erinnern wollen, wo man das Gefühl hat, dass man hier verschaukelt wird oder oder die auch sehr kooperativ sind und auspacken. Es gibt ja von bis. Ja. Mhm. Das sagen auch alle Richter, also alle Verfahrensrichter, die bei uns sind, sagen immer, so, jetzt nicht offiziell in eine Kamera, aber am Gang habe ich schon das eine oder andere Mal gehört. Na, glauben Sie vor Gericht, sagen alle die Wahrheit? Das ist immer eine Frage der Beweiswürdigung. Ja? Und nicht jeder, wo der Richter nicht sicher ist, ob der jetzt die Wahrheit gesagt hat oder nicht, hat dann ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage, die bei uns ja genau dieselbe ist wie vor Gericht. Also da haben wir dieselben Spielregeln. Und es sind ja eine Reihe von Personen in den letzten Jahren, ich glaube ein halbes Dutzend, sind ja verurteilt worden oder über eine Diversion, eine Verantwortungsübernahme und zahlen einer hohen Geldstrafe. Also das ist nicht so, und das finde ich auch gut, vor einem Untersuchungsausschuss muss man die Wahrheit sagen, Punkt.
Ja.
Und das halte ich auch für richtig, weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn.
Wird der kommende Urausschuss, der von der FPÖ geplant ist, in dieser Art und Weise stattfinden? Wir haben da auf der einen Seite das Thema Pilnercheck, auf der anderen Seite das Thema Corona. Der sogenannte Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats wird sich in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Wovon gehen Sie aus?
Ich kann es noch nicht sagen. Da findet jetzt auch es gibt eine politische Bewertung und eine rechtliche Bewertung. Die politische Bewertung, die ist sehr schnell. Was hat Pilnercheck mit Covid zu tun? Man kann prinzipiell, wenn ein Viertel was anschauen will, geht das immer. Aber was die zwei miteinander zu tun haben, habe ich noch nicht verstanden. Das andere ist eine rechtliche Bewertung. Und am Schluss werden wir das sehen. Eine einfache, pragmatische Frage ist ja, wir können ja einfach 200, also wenn es ein Untersuchungsausschuss ist, arbeitet ihr ja zunächst einmal das eine Thema ab und dann das andere. Dann können wir gleich zwei machen, oder?
Ja.
Zuerst für das eine und dann für das andere Thema. Entscheidet euch, mit welchem wir anfangen. Wir wollen ja die Freiheitlichen dann nicht zensurieren oder ihnen irgendwas vorschreiben. Es gibt halt gewisse Regeln und die sollten alle einhalten. Auch die Opposition oder eine Minderheit sollte sich an die Spielregeln halten, die bei uns im Parlament gelten, weil die gelten ja für alle. Und wenn es einen eingesetzten Untersuchungsgegenstand gibt, dann werden wir als SPÖ das machen, was wir immer machen. Wir werden ein Team zusammenstellen und werden den Untersuchungsgegenstand nach bestem Wissen und Gewissen abarbeiten. Ja.
Und mit Ihnen höchstwahrscheinlich wieder als Fraktionsführer?
Nein, ich war in einigen Untersuchungsausschüssen, aber nicht in allen. Und ich werde auch in Zukunft nicht in allen sein. Ich bin im Moment sowieso vollkommen ausgelastet, weil ich ein Budget- und Finanzsprecher bin. Und dass wir mit dem Budget in Österreich eine gewisse Baustelle haben, das ist ja, glaube ich, schon allen aufgefallen. Und das erfordert ausreichend Zeit. Das ist übrigens etwas nach vorwärts gerichtetes, wo es um die besten Ideen geht und nicht was nach hinten gerichtetes. Macht mir auch persönlich mehr Spaß.
Ich möchte Ihnen jetzt etwas vorlesen, das liegt schon einige Wochen zurück. Die Grünen wünschen sich Fernsehübertragungen von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Diese Idee stößt nicht nur bei der SPÖ, der FPÖ und dem BCD auf positives Echo, sondern auch bei Nationalratspräsidentin Barbara Brammer. Mhm. Das war 2012. Es gibt seither eigentlich jedes Mal vor einem Urausschuss die Diskussion, ob diese übertragen werden sollen oder nicht. Das hat sich aber bisher noch nichts getan. Wird das, glauben Sie, bis zum Herbst dazu kommen oder wird der kommende Urausschuss wieder nur per Live-Ticker und in gewohnter Art und Weise ablaufen?
Ich halte es für vollkommen richtig, dass man das einfach im Fernsehen überträgt. Nicht alle Auskunftspersonen, weil nicht jeder von öffentlichem Interesse ist. Und dann gibt es natürlich gewisse Abgrenzungsfragen. Aber ich glaube, dass wenn man sich einigen will, man sich schnell einigen kann. Das Zitat ist aus welchem Jahr?
2012, ja.
Naja, das wäre schon ein paar Tage her. Also, dass es hier nicht schnell geht, ist schon aufgefallen. Ich glaube, Sie haben auch all jene Parteien aufgezählt, die dafür sind. Ja, da weiß man ja, wer nicht dafür ist.
Ja, die ÖVP argumentiert, glaube ich, immer mit dieser Gesamtreform schon seit einigen Jahren.
Wobei Sie selber jetzt gesagt haben, dass Sie abgehen von der Gesamtreform, aber da eine Reihe von Gutachten und so weiter einholen mussten. Ich bin noch ein bisschen im Wickelwackel, weil da würde man vielleicht merken, wie streckenweise doch recht fad so ein Untersuchungsausschuss ist. Ja?
Ja.
Also es ist nicht so, dass da 4 Stunden Spannung herrscht. Auch die Bilder, die manche zeichnen, dass es da so hin und her gehen würde. Nein, es sind ja viele Journalistinnen und Journalisten, weil das ja medienöffentlich ist, waren ja da, die wissen, Untersuchungsausschuss ist Knochenarbeit. Ja? Und selbst wenn ich nicht lähmende Störungen habe durch irgendwelche GO-Debatten, ja, auch ein Untersuchungsausschuss kann sehr spannend sein und eine Befragung kann sehr spannend sein, aber nicht jede Befragung ist spannend in einem Untersuchungsausschuss. Insofern ich habe überhaupt kein Problem. Ich bin an und für sich dafür. Einfach damit, da kann sich auch ein Finanzminister nicht 83 Mal sagen, ich kann mich nicht erinnern. Weil die Frage ist, wie ernst er noch am nächsten Tag genommen wird. Das waren ja nicht Fragen, die Jahrzehnte her waren. Also was hast du für ein Jausenbrot mitgehabt in der dritten Klasse Volksschule? Okay. Sondern es waren ja Fragen, die ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre alt waren und die jetzt auch nicht total nebensächlich waren, sondern einfach zentrale politische Fragen. Und ich glaube, dass man sich dann ein derartiges Verhalten nicht leisten kann.
Zumal ja dieses Video auch bei der Entscheidungsfindung im Drei-Richter-Senat eine Rolle gespielt hat. Der Vorsitzende hat ja gesagt, man habe sich dieses Video...
Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Video gibt.
Das wissen wir auch nicht.
Das war für mich neu, dass es ein Video gibt. Es gibt schon eine Regel, dass Bild- und Tonaufnahmen gestattet sind für die Erstellung des Protokolls. Da werden ja auch immer wieder Tonbandaufnahmen angefertigt, damit man eben dieses stenografische Protokoll schreiben kann. Und wenn es hier Streitigkeiten gibt, was hat er jetzt genau gesagt, es bekommt ja die Auskunftsperson, die kann dazu Stellung nehmen, dann wird nachgeschaut, stimmt das, was er behauptet oder nicht, werden Korrekturen angebracht und darüber wird dann abgestimmt. Und ich bin an und für sich davon ausgegangen, dass diese Aufnahmen gelöscht werden. Ich wusste gar nicht, dass es Videoaufzeichnungen gibt.
In einem Standardartikel ist heute zu lesen, dass der Richter sich möglicherweise versprochen hat, der wird aber auch nicht zitiert, also ist ein bisschen unklar hinsichtlich der Videoaufnahmen, ob er diese gesehen haben könnte oder ob er da doch was anderes gemeint hat. Vielleicht hat er das Protokoll gemeint, wissen wir nicht genau.
Ich wusste gar nicht, dass es Videoaufnahmen gibt, die heute noch existieren, weil das ja
anscheinend mehrere Parlamentarier nicht. Also es wurde
ich wusste das Artikel nicht. Ich hab heute extra, gleich am selben Tag nachgefragt, was für Videoaufnahmen sind das, von denen da die Rede ist. Wo sind die? Wer hat die? Kann ich mir die auch ansehen? Weil ich gar nicht wusste, dass es derartige Videoaufnahmen gibt.
Kommen wir ganz zum Abschluss auch in Ihre Rolle als Finanzsprecher. Heute hat Finanzminister Matterbauer erklärt, es wird wahrscheinlich ab dem 8. Juli ein Defizitverfahren gegen Österreich. Es ist ein laufender Informationsaustausch, sagt er, und keine Besachwalterung, zumal auch zahlreiche andere Länder so ein Defizitverfahren führen werden. Rechnen Sie damit, dass dann 2028, wie es vorgesehen ist, dieses dann noch erfolgreich abgeschlossen ist?
Ja, 2029.
Ja,
an und für sich schon. Also ich meine, ich habe ja immer gesagt, es ist ja nicht so sehr die Frage, ob wir ein Defizitverfahren haben oder nicht, sondern wann. Das habe ich schon vor Monaten gesagt, weil wenn man genau hingeschaut hat und sich natürlich Budgetpolitik und Budgetzahlen lesen kann, weil man halt eine Erfahrung drin hat, hat man gesehen, wir haben ein übermäßiges Defizit. Es wurde ja nur zitzelweise bekannt. Und seitdem der Markus Matterbauer Finanzminister ist, herrscht einfach Transparenz. Und dann werden die Zahlen auf den Tisch gelegt und da wird nicht herumgetan und nicht gesagt, wir sind jetzt alle überrascht, sondern er informiert proaktiv und sagt, wenn wir heuer nicht diese Sparmaßnahmen setzen würden, würden wir heuer ein Defizit machen von 5,8%. Das ist das Doppelte von dem, was erlaubt ist. Und das, was jetzt passiert, ist, dass eben quasi, das Budget ist ja nicht ein Schnellboot, sondern ein Tanker. Wir fahren quasi auf die 5,8 zu und schaffen diese Wende und drehen um und bewegen uns dann von 4,5, das war die Stelle, die wir überschritten haben letztes Jahr, dann Richtung 4,2, 4,0 und dann wahrscheinlich in 4 Jahren auf unter 3. Aber das ist ein langer Weg. Der Weg dorthin war ja auch kein kurzer, sondern ein langer. Wir hatten ja jetzt 7 Jahre lang eine meiner Meinung nach unverantwortliche Budgetpolitik, weil eben nicht gegenfinanziert wurde. Weil nicht, wenn ich eine Einnahme senke, muss ich ja gleich sagen, na, woher nehme ich das Geld? Also ich muss entweder eine Ausgabe kürzen oder eine andere erhöhen. Und das ist jetzt 7 Jahre nicht passiert. Und deswegen wird das auch mehrere Jahre dauern, um wieder dorthin zu kommen, wo Österreich war. Das ist besonders bedauerlich, weil wir hatten ja einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Als die SPÖ 2017 aus der Regierung ausgeschieden ist, hatten wir einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Strukturell ausgeglichen heißt, also da gibt es halt gewisse Regeln, wie das berechnet wird, und den hatten wir. Ja. Und die Die Idee ist ja über den Konjunkturzyklus, weil natürlich, wenn die Wirtschaft brummt, dann sind die Einnahmen hoch und die Ausgaben niedriger für Arbeitslosigkeit, für Pensionen und dergleichen. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es in die andere Richtung. Dann sinken die Einnahmen oder steigen die Ausgaben. Und die Idee ist ja, über diesen Zyklus möglichst null zu haben oder in etwa null zu haben. Und das bedeutet, dass man teilweise Überschüsse machen muss. Das ist ja passiert. Ja. 2018, 2019 haben die übernommen, diese strukturell ausgeglichenen Haushalt, die Konjunktur hat gepumpt. Und das, was halt Kurz und Strache gemacht haben, ist, wir haben Überschüsse, wir können das Geld ausgeben. Falsch gedacht. Und dann kamen auch noch Krisen dazu, das muss man sagen. Und dann wurde vor allem die Inflationskrise so schlecht gemanagt, dass wir die höchste Inflation hatten, das geringste Wirtschaftswachstum. Und jetzt gehören wir zu den Ländern mit dem höchsten Budgetdefizit. Das ist das Ergebnis von 7 Jahren unverantwortlicher Budgetpolitik, begonnen mit Kurz. Und am Schluss war der Brunner, glaube ich, zuständig dafür. Wir reparieren das jetzt mit 2 anderen Parteien und schauen, dass wir Österreich wieder auf Kurs bringen. Und ich bedanke mich ehrlich gesagt bei allen, die ihren Beitrag leisten.
Jetzt sind wir leider schon am Ende der Sendung, aber eine ganz kurze Frage. Wolfgang Katzian, der ÖGB-Präsident, hat hinsichtlich des Budgets gesagt, wenn es zu Verschärfungen kommt, wäre es aus seiner Sicht schön, wenn Vermögen und Erbschaftssteuern kämen. Die sind ja nicht im Regierungsprogramm. Wären Sie da generell auch dafür, wenn es Verschärfungen gibt, dass man hier in dieser Art und Weise nachschärft, oder also, ist das der falsche Ansatz?
Wenn das Programm, das wir ausgemacht haben, nicht reicht, weil jetzt Brüssel zum Beispiel sagt, das reicht nicht, ihr müsst hier nachlegen, dann gibt es natürlich wieder Diskussionen und einen Verhandlungsprozess. Und wenn man hier meiner Meinung nach vollkommen, wir sind eines der ganz wenigen Länder, das keine Erbschafts- und Schenkungssteuern hat, alle schauen uns an, wurscht, wo ich hinkomme in Europa, die Konservativen, die Liberalen, die rechten Parteien fragen uns alle, wieso habt ihr keine Erbschaftssteuer? Was ist denn das für eine komische Idee? Zu einer gerechten Steuerpolitik gehören Erbschaftssteuern dazu. Man muss sich darauf einigen. Aber im Prinzip haben wir uns jetzt auf diesem Pfad geeinigt, mit Bankenabgabe, mit Energiekonzernen, mit Beitrag der Stiftungen, mit Immodil, also mit diesen Beiträgen, von denen die genug haben. Und wenn es hier Änderungen gibt, dann werden wir natürlich darauf achten, dass auch jene, die mehr haben, auch mehr beitragen. Und ob das am Ende des Tages, ob das eine allgemeine Vermögensteuer, eine Erbschaft auf Millionen Erbschaften ist oder eine andere Form, das ist Geschmacksfrage. Für uns ist nur wichtig, dass es hier eine soziale Ausgewogenheit gibt, nicht die breite Masse alles zahlt. Auch die leistet ihren Beitrag. Wie gesagt, danke an alle, dass sie hier ihren Beitrag leisten. Aber die, die viel haben, müssen halt auch viel beitragen.
Herr Greiner, vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
Dankeschön.
Soweit Kai-Jan Greiner von der SPÖ bei uns bei Fellner Live. Wir sind in einer kurzen Werbepause und dann geht es gleich wieder weiter.